Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Der Telegram-Gründer Pavel Durov wird festgenommen, aber warum eigentlich? Folgen die Zukunftspläne der Tech-Milliardäre im Silicon Valley einer bestimmten Ideologie? Und werden Fotos, die von KI-Smartphones kommen, eigentlich noch Fotos sein? Das sind die Fragen, um die es heute hier gehen soll, und damit sind wir schon mittendrin in dem, was wir bei Breitband hier als unsere Aufgabe sehen. Jede Woche drei digitale Themen zu erklären, zu beleuchten und zu hinterfragen. Ich bin Markus Richter und ich bin wie immer nicht alleine im Studio, sondern habe Unterstützung von meinen Breitband-Kolleginnen Jenny Gensmer und Vera Linz. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Vera, du erklärst uns gleich, warum Pavel Durov in Frankreich in Haft war, der Gründer und Chef von Telegram. Der ist letzte Woche in Paris festgenommen worden und es bestand dann erstmal so ganz große Unklarheit und Spekulieren, was genau und warum genau. Wir sprechen gleich darüber aber schon mal jetzt, aber nur ganz kurz. Wie sicher wissen wir denn jetzt genau, was eigentlich passiert ist?
Also wir wissen genau, dass er festgenommen worden ist, dass er wieder freigelassen worden ist auf Kaution und Frankreich nicht verlassen darf. Und wir wissen, was ihm vorgeworfen wird.
Okay, und das hören wir dann gleich genauer.
Genau.
Jenny, du hast uns heute ein Thema mitgebracht, das in den USA sehr verbreitet, aber in Deutschland fast undiskutiert ist, das aber dazu führen könnte, dass eine reiche Elite die Zukunft der Menschheit lenkt. Es heißt, und ich spreche das ganze Wort aus, ohne zu wissen, ob man das so macht, Tescreel, und hört sich wie ein gruseliges Science-Fiction-Ding an. Was ist es wirklich?
Erstmal ist es ein neuer Begriff und der versucht, diese Silicon Valley-Ideologien irgendwie zu greifen und zusammenzufassen. Und er unterstellt, dass sie es sind, die die Entwicklung von künstlicher allgemeiner Intelligenz vorantreiben. Sie werfen ihm aber noch was anderes vor und da wird es tatsächlich, wenn ich jetzt mal dein Wort aufgreife, ein bisschen gruselig.
Okay, dazu dann gleich mehr. Und außerdem wollen wir noch über das Ende der Fotografie sprechen. Zugegeben, eine Clickbait-Schlagzeile, aber es gibt eine Kernwahrheit. KI-Algorithmen werden in Zukunft aus Smartphones jedem Nutzer und jeder Nutzerin erlauben, sehr einfach, sehr realistisch anmutende, aber eben fiktive Bilder zu erstellen, die Fotos ähneln. Und wir wollen heute mit Steffen Siegel besprechen, ob das denn überhaupt noch Fotos sind und was das mit unserer Wahrnehmung macht. Wir starten, wie versprochen, mit dem Thema, das in den letzten Tagen für viel Aufregung gesorgt hat. Telegram-Chef Pavel Durov ist am 24. August, also am Samstag vergangener Woche, bei seiner Ankunft in Paris festgenommen worden. Am Mittwoch hat man ihn dann wieder gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Er darf auch Frankreich erstmal nicht verlassen. Und es wurde in der letzten Woche auch sehr viel darüber spekuliert, was genau ihm da vorgeworfen wurde. Das war lange unklar. Vera? Du hast dir das dankenswerterweise angeschaut, was Festnahme und Verfahren bedeuten könnten, jetzt konkret, aber auch für den künftigen Umgang mit großen Plattformbetreibern. Zunächst aber mal, um es endlich aufzuklären, was genau wird ihm denn jetzt vorgeworfen, dem Telegram-Chef?
Ja, genau, der Vorwurf lautet unter anderem auf Mittäterschaft bei der Verbreitung von Material über sexuellen Missbrauch von Kindern und bei der Verbreitung von Drogen und bei Geldwäsche. Und auch die mangelnde Kooperation mit Behörden bei gesetzlich zulässigen Abhörmaßnahmen wird ihm vorgeworfen.
Ich muss jetzt schon mal nochmal genauer nachfragen. Wird ihm vorgeworfen, er selber habe Material über sexuellen Missbrauch von Kindern verbreitet oder im Sinne von, er habe als Telegram-Chef nicht genug getan? Und deswegen wird es ihm vorgeworfen.
Es gibt ja eine offizielle Pressemitteilung von der französischen Justiz und da steht einfach nur Mittäterschaft. Das wird jetzt nicht im Detail dargestellt, was du jetzt gefragt hast, wie es jetzt genau ist.
Ah, okay. Jetzt haben sich auch dann viele gefragt, das ist jetzt ein Präzedenzfall in gewisser Weise. Ein CEO, ein Chef eines sozialen Netzwerks, was Telegram ja auch irgendwie ist, einer Plattform, wird verhaftet. Werden jetzt so CEOs von Plattformen persönlich haftbar gemacht für Rechtsverstöße auf ihren Plattformen? Ist das der Anfang davon?
Nein, also es ist tatsächlich der erste Impuls, das zu denken. Das haben ja viele gedacht und es wurde auch in den Medien öfter so geäußert. Der Fall Durov ist aber sicher kein Präzedenzfall. Darüber sind sich die Experten, mit denen ich gesprochen habe, zumindest einig. Denn hier geht es offenbar wirklich darum, dass man ihm vorwirft, wenn von Mittäterschaft die Rede ist, einen aktiven Rechtsbruch begangen zu haben, also eine Straftat begangen zu haben. Die Vorwürfe gegen ihn sind auch nach nationalem französischen Strafrecht erhoben worden. Mhm. Und bislang ist aber nicht bekannt, was die Behörden genau gegen ihn in der Hand haben, denn sie müssten das ja auch belegen können. Es geht aber wichtig nicht darum, was jetzt generell auf dieser Plattform passiert.
Das klingt immer noch sehr verworren, deswegen vielleicht nochmal auf diese Mittäterschaft zu kommen. Du hast schon gesagt, man weiß es nicht von den Äußerungen der Polizei, aber weißt du jetzt nach deiner Recherche, wie das potenziell, was damit gemeint sein könnte, diese Mittäterschaft?
Genau, also er müsste sich aktiv eben an Straftaten beteiligen. Ich bringe mal ein fiktives Beispiel. Wenn er zum Beispiel einem Techniker eine Mail geschrieben haben sollte, eine interne Mail, wo drin steht, der darf einen bestimmten Kanal nicht schließen, auf dem zum Beispiel Menschenhandel betrieben wird. Oder wenn er Informationen über kriminelle Machenschaften gehabt hat und darüber eben schweigen würde, dann würde er sich eben richtig strafbar machen. Der Punkt ist aber natürlich, das muss schon nachgewiesen werden. Also die Justiz bräuchte also auch schon die Belege, dass es solche Mails zum Beispiel gibt.
Aber es geht schon sozusagen um das, was er als Chef da möglicherweise veranlasst hat.
Das würde ich nicht zwingend so sehen. Okay. Also es geht ja darum, dass er als Mensch da mitgewirkt hat. Und als Chef hat er tendenziell oder potenziell natürlich mehr Einblick in das, was da in dem Unternehmen passiert. Aber im Grunde geht es um ihn als Person.
Das ist ja sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, was dann dabei letztlich rauskommen wird. Du hast jetzt gesagt, dass er aber nicht dafür belangt werden kann, was generell auf der Plattform passiert. Und das wäre ja auch so, also denkt man jetzt im ersten Moment so ein Angriffspunkt, weil Telegram ist ja in den letzten Jahren zur wichtigsten Plattform für Verschwörungsideologien und Rechtsextremismus geworden. Der Islamische Staat, hört man, rekrutiert seine Anhänger über Telegram. Was macht jetzt denn diesen Dienst so besonders eigentlich gegenüber anderen ähnlichen Plattformen?
Also zum einen ist es ein Dienst mit sehr unterschiedlichen Angeboten. Er ist so ein bisschen dreigeteilt. Es gibt einen klassischen Messenger-Dienst, der funktioniert wie eine SMS oder wie WhatsApp. Da geht es um 1-zu-1-Kommunikation. Dann gibt es eine geschlossene Gruppenfunktion und eine offene Gruppenfunktion, also die öffentlich ist, vergleichbar mit X, ehemals Twitter. Und was Telegram aber so attraktiv macht, ist, dass anders als bei WhatsApp zum Beispiel kann man hier problemlos Nachrichten an mehrere tausend Nutzer gleichzeitig senden. Und diese müssen dafür nur ihre Gruppe des jeweiligen Senders abonnieren. Man hat also eine extrem hohe Reichweite. Und grundsätzlich muss man aber natürlich sagen, dass so ein Missbrauch von Plattformen natürlich auch ganz woanders, also auch auf anderen Plattformen passiert.
Der Unterschied bei Telegram oder warum Telegram vielleicht nochmal eine andere Dimension hat, ist, weil dort eben weniger Inhaltemoderation geschieht als auf anderen Plattformen. Telegram sagt, dass sie selbst eine Mischung aus KI-basierter Inhaltemoderation, also automatisierter Inhaltemoderation und menschlicher, manueller Inhaltemoderation nutzen. Aber die Informationen, die es dazu gibt und die Ressourcen, die da reingesteckt werden, sind geringer als bei anderen Plattformen.
Das sagt Julian Jausch von der Stiftung Interface.
Und jetzt geht es ja also immer noch sozusagen in der Forschung darum, ist das jetzt doch wegen Telegram oder ist das wegen seiner eigenen Sachen? Wir wissen jetzt schon, aktuell ist es nicht. Ist natürlich die nächste spannende Frage, die man sich vorstellt, könnte sowas aber passieren? Weil eben, um so eine Plattform zu regeln, gibt es ja den Digital Services Act der Europäischen Union, kurz DSA, der eben die Regulierung der Plattform regelt. Und jetzt ist die Frage, könnte er denn beim nächsten Mal wegen des DSA festgenommen werden?
Nee, das ist also grundsätzlich nicht möglich.
Okay.
Und warum das so ist, das erklärt Stefan Dreier. Er ist Medienrechtler am Leibniz-Institut für Medienforschung so.
Der Grundsatz ist, dass Anbieter von solchen Plattformen, auf denen Inhalte von Nutzern gepostet werden, für die Inhalte nicht verantwortlich sind. Und zwar so lange, in diesem Fall, bis zu einer Kenntnis dieser Inhalte.
Und das wird natürlich oft kritisiert als Einladung zum Wegschauen. Aber andererseits kann man es vielleicht mit der Post zum Beispiel vergleichen, die ja auch nicht in die Briefe reinschaut, um zu gucken, was da geschrieben worden ist. Und ich würde auch sagen, wenn es diese Regelung nicht gäbe, würde wahrscheinlich niemand solche Plattformen betreiben, weil man ja permanent irgendwie sich verantworten müsste für das, was da geschrieben wird. Handeln muss man allerdings, wenn man darauf hingewiesen wird, von außen, wenn rechtswidrige Dinge auf der Plattform passieren. Da gibt es dann ein ganz bestimmtes Prozedere, wie man dann vorgehen muss. Und nur dieses Prozedere ist im DSA geregelt.
DSA sagt gar nicht, was rechtswidrig ist, sagt nur, was Plattformbetreiber oder was Diensteanbieter vorhalten müssen an Verfahren für diese Art von Inhalten. Das heißt also, ab dem Moment, wo ich als Betreiber weiß, da ist ein rechtswidriger Inhalt, muss ich mich an bestimmte Verfahren halten. Und das geht so weit, dass ich bei Verfahren für Leib und Leben etwa, also im Bereich Menschenhandel, Terrorismus, Kindesmissbrauch, diese mir bekannt gewordenen Inhalte ausleiten muss an die nationalen Strafverfolgungsbehörden.
Und jetzt ist es ja aber trotzdem eine Regulierung, die ja relativ zahnlos wäre, wenn nicht dann irgendwie eine Strafe hinten dran hinge, wenn man eben diese Verfahren nicht vorhält. Was sind denn dann solche Strafen? Was passiert denn dann?
Also man kann auf jeden Fall nicht ins Gefängnis kommen. Der DSA sieht nur Bußgelder vor und wenn das nicht hilft, ist es grundsätzlich auch möglich, einen Dienst zu sperren. Deutschland hatte 2022 schon mal damit gedroht, Telegram sperren zu lassen und daraufhin hatte Telegram eingelenkt und 64 Kanäle gesperrt. Inzwischen gibt es auch eine Ansprechstelle in Belgien, also Telegram hat sich da bewegt, aber wie gesagt, ins Gefängnis kann man nicht kommen.
Okay, dann haben wir das auch geklärt. Dann habe ich noch eine letzte Frage, nämlich wenn es um Telegram geht, geht es meistens auch ums Thema Verschlüsselung und zwar interessanterweise deswegen, weil Telegram gar nicht so gut im Verschlüsseln ist, aber trotzdem spielt es immer irgendwie eine Rolle. In dem Einmarsch Russlands in der Ukraine im Februar 2022 wurde Telegram auch zu einem Ort des Informationskrieges, also das ist eine Plattform, wo so relativ viel passiert und wo sich politische Diskussionen entzünden. Im Rahmen dieses Vorgangs, nenne ich mal jetzt, wird da auch wieder über Verschlüsselung diskutiert?
Also es gibt zumindest tatsächlich die Befürchtung, dass dieses Fass wieder aufgemacht werden könnte von der Politik und dass es auf die Tagesordnung gesetzt wird, weil Verschlüsselung ja bei Polizei, Geheimdiensten und Sicherheitspolitikern ohnehin nicht sehr beliebt ist. Also es ist eher ein Dorn im Auge von den Behörden. Und deshalb haben viele Sorge, dass das jetzt wieder kommt. Julian Jausch von der Stiftung Interface rät aber davon ab, Verschlüsselung erneut zur Disposition zu stellen.
Da würde ich wirklich vorwarnen, dass man die Verhaftung auch dafür nutzt, um die Verschlüsselung von Kommunikation generell aufzuweichen, weil natürlich werden damit auch illegale Sachen gemacht, aber es werden ebenso viel demokratische Aktivistinnen unterstützt, Minderheiten, die ansonsten verfolgt werden und auch ganz normale BürgerInnen, die verschlüsselte Kommunikation benötigen, um ihre Privatsphäre zu schützen. Für die ist das enorm wichtig.
Ja, und er meint, dass es eben eine Gefahr ist, wenn in diesem Verfahren oder im Zusammenhang mit diesem Verfahren versucht werden könnte, das Prinzip der Verschlüsselung aufzuweichen.
Das nächste Thema heute hier bei Breitband hat, also es gibt eine ganz kleine Verbindung, denn es hat mit reichen Männern, die Chefs von Tech-Unternehmen sind, zu tun. Ich würde jetzt gerne ein kurzes Ratespiel mit euch machen. Ja, ich sage euch jetzt eine Idee und ihr sagt mir folgende Sachen. Erstmal ist das was, was von einem reichen Mann aus dem Silicon Valley irgendwie unterstützt oder finanziert wird oder wo er dran arbeitet. Oder ist das, kommt das einfach aus Science Fiction? Und dann, wenn ihr glaubt, dass es ein Mann ist, dann müsst ihr mir einen Namen sagen, der nicht Elon Musk ist.
Das wird mega komplex, Markus.
Okay.
Leg los.
Einfach nur Namen. Weltraumbesiedelung.
Jeff Bezos und Elon Musk.
Ja, Elon Musk zählt ja nicht, aber ja, Jeff Bezos ist richtig.
Ich glaube auch Sergey Brin, also die Google-Gründer, wie heißt der andere? Doch, das habe ich gelesen.
Larry Page,
genau. Ich glaube, Larry Page auf jeden Fall auch, habe ich gelesen in dem Buch von Adrian Kreier, eine kurze Geschichte der KI.
Chips ins Gehirn einpflanzen.
Auch Elon Musk.
Wollte ich auch sagen, ja.
Nee, aber der zählt ja nicht, das habe ich ja gesagt.
Der zählt ja nicht. Okay, wer forscht noch daran? Was steht dann in diesem Buch von Adrian Kreier?
Wir wollen jetzt nicht zu tief gehen, ich mache es kurz. Bill Gates unterstützt Synchron und die arbeiten auch daran. Und zum Schluss, das dürfte jetzt einfach für euch sein als Breitbandexpertinnen, maschinelle Superintelligenz, nicht Elon Musk?
Ray Kurzweil.
Ich habe jetzt hier auf jeden Fall den offensichtlichen Sam Altman von OpenAI zu stehen. Gut, ein kleiner Überblick darüber. Ne? Also keins davon Science-Fiction-Ideen, worin US-Tech-Milliardäre investieren und damit möglicherweise die Zukunft prägen. Und vielleicht die Zukunft für uns alle, vielleicht aber nur für die Reichen dieser Welt. Weil wenn man das optimistisch sieht, könnte man sagen, diese tollen Männer, die machen Zukunft möglich. Aber wenn man es pessimistisch sieht, vielleicht arbeitet hier eine kleine elitäre Kaste an einer Zukunft vor allem für sich selbst. Ganz so, als ob dahinter auch eine Ideologie steckt. Und das klingt jetzt ein bisschen nach Geraune, aber das hat auch einen Hintergrund, weil diese vermutliche Ideologie hat jetzt einen Namen bekommen. Tess Creel und Jenny, du hast dich damit beschäftigt, was dahinter steckt. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt erstmal der Gedanke, dass all diese Buzzwords, also von Chips bis Superintelligenzen, eben nicht nur spinnerte Ideen sind, sondern, das sind jetzt meine Worte, die Spitze des Eisbergs von tiefer liegenden Ideologien, denen sehr einflussreiche Männer anhängen. Ein paar von denen haben wir jetzt gerade erwähnt. Im April haben dann zwei WissenschaftlerInnen, Timnit Gebru und Emil Torres, ein Paper veröffentlicht, in dem sie dieses Akronym Tess Creel in die Debatte einbringen. Und in diesem Paper schlüsseln die beiden die Ideologien auf, die ihrer Ansicht nach gerade besonders prägend sind bei der Entwicklung von künstlicher allgemeiner Intelligenz, also AGI. Und sie machen nicht nur das, sie sehen hier auch eine neue Welle von eugenischem denken. Und in Deutschland ist das alles noch nicht so bekannt. Aber ich würde gern mal einen Ton einspielen von der Informatikerin Timnit Gebru, die bis 2020 übrigens Leiterin der Abteilung Ethik und KI bei Google gewesen ist. Das hier hat sie in einem Podcast gesagt.
I was around rationalist, effective altruist, long-termist, which I guess we'll get to, for a while. But I could sort of get away from them a little bit. But what's happening right now is you can't be in the field of AI.
Also sie sagt hier, sie konnte Menschen, die dem Rationalismus, dem effektiven Altruismus und dem Longtermismus anhängen, für eine ganze Weile aus dem Weg gehen. Jetzt geht das aber nicht mehr. Man könne nicht mehr im KI-Umfeld arbeiten, an einem Forschungsinstitut sein, ohne mit diesen Ideologien konfrontiert zu werden. Sie werden mittlerweile sogar die Mehrheit und das findet sie eben alarmierend. Und jetzt haben wir schon drei Begriffe gehört, die zusammen das Real, das Real in Task Real bilden.
Ich finde, an Timnit Gebru kann man ziemlich gut sehen, wie wenig opportun es ist, Kritik zu üben. Sie hat ja Kritik geübt innerhalb von Google und ist dann, oder eine KI-Strategie von Google und ist ja dann zumindest nach eigenen Angaben gefeuert worden. Sie hat ja Google verlassen müssen, wie sie sagt.
Damit eben sehr bekannt geworden auf dem Silicon Valley. Mhm.
Und jetzt eben sozusagen über diese Ideologie geredet. Du hast jetzt schon ein paar Worte gesagt. Ich will noch mal ganz kurz fragen, weil die vielen, also Rationalismus kann man vielleicht sozusagen, kennt man vielleicht, aber effektiver Altruismus und Longtermismus. Wir können nicht alles erklären, aber diese beiden Sachen, könntest du da noch ein bisschen drauf eingehen?
Ja, weil die beiden sind auch wichtig. Die Longtermisten, die argumentieren mit der Moralphilosophie, also dass die Spezies Mensch irgendwie überleben muss, aber nicht in den nächsten Jahren, sondern in den nächsten 10.000 oder 100.000 Jahren. Also überspitzt gesagt könnte man sagen, die Menschheit muss überleben, aber egal zu welchem Preis. Und zu diesen Longtermisten hat auch Emil Torres, Co-Autor des Papers und Philosoph, lange Zeit selbst gehört. Und die effektiven Altruisten, die sind eine Bewegung von sehr wohlhabenden Menschen, die eben gerne möchten, dass sie ihr Geld irgendwo effizient und für das Gute anlegen können. Und langsam wird vielleicht deutlich, warum all diese Gedanken für Tech-Milliardäre so interessant sind. Ein sehr bekannter effektiver Altruist ist übrigens Sam Bankman-Fried.
Das ist der, der die Kryptobörse FTX geleitet hat und wegen Betrug in Haft ist?
Das ist er.
Okay.
Genau. Also das ist die eine Denkschule. Der Mensch, der muss irgendwie da überleben. Dann gibt es aber noch eine andere und die schauen mehr auf den Menschen selbst. Und die sagen, der Mensch, der muss besser werden. Und hier ist nicht moralisch besser gemeint. Und zu denen gehören die Transhumanisten. Transhumanismus, also das T von Tess Creel. Und die Medienwissenschaftlerin Laura Hille von der Leuphana-Universität, die hat mir geholfen, ein bisschen besser zu verstehen, was Transhumanismus ist.
Die Theorie selber wurde benannt in den 60ern vom britischen Evolutionsbiologen Julian Huxley. Eine Idee, dass der Mensch, die Menschheit als Zivilisation, als Spezies über sich hinauswachsen kann durch Technologie. Und das ist meiner Meinung nach schon auch weiterhin nicht nur einer der wichtigsten Bezugspunkte des Transhumanismus, sondern auch weiterhin eine Geschichte des Begriffes, auf die Transhumanismus immer auch eine Referenz haben wird.
Ich muss mal kurz anhalten, weil ich schleiche, seit du das Wort gesagt hast, ein bisschen drumherum, weil das mir im Hals stecken geblieben ist. Du hast Eugenik gesagt, spielt ja auch irgendwie eine Rolle und wird also Kritik unterstellt. Und ich frage gerade, ob das jetzt der richtige Punkt ist, da einzuhaken, weil Transhumanismus ist, ich finde, eigentlich eine ganz faszinierende Idee, ja, den Menschen durch Technik upgraden quasi. Aber das könnte man vielleicht auch auslegen, dass es in Zukunft dann gute transhumanistische und weniger gute normale Fleischmenschen, wie man das dann nennt, gibt. Und das ist ja auch dann wiederum, deswegen komme ich jetzt drauf, die Grundidee der Eugenik bei den Nazis zumindest gewesen, Leben in Wert und Unwert einzuteilen aufgrund von Erbanlagen. Hängt das jetzt damit irgendwie zusammen oder sehe ich hier Gespenster?
Also viele Menschen, die dieser Erblehre anhängen, die haben sich tatsächlich, finde ich zumindest, durch den Nationalsozialismus und den Holocaust nicht abschrecken lassen. Und auch generell nicht von eugenischen Ideen. Und Julian Huxley, der eben genannt wurde, der war sein Leben lang und auch bis nach dem Zweiten Weltkrieg ein glühender Eugeniker. Und zwar, weil er fand, man kann mit diesen Gedanken ja auch was Positives machen und dieses Denken, das sehen eben Gebru und Torres bei den meisten dieser Strömungen, die sie mit Tess Greel zusammenfassen. Nämlich, dass man denkt, naja, es könnte ja einen besseren, und zwar einen genetisch besseren Menschen geben.
Wenn die Idee ist, dass es einen optimierten, technisch optimierten Menschen gibt, genetisch optimierten Menschen, dann glaube ich, müssen wir uns immer zuerst fragen, worüber reden wir hier gerade? Welche Art von optimiert? Und welche Menschen schließen wir auch damit aus? Welche Menschen sprechen wir damit auch bestimmte Fähigkeiten oder einen Platz in der Gesellschaft ab? Ich glaube, das ist etwas, was viele dieser Philosophien nicht gerne besprechen, nicht so viel berücksichtigen und nicht kritisch genug mit umgehen.
Und Gabriel und Torres, die sind sehr explizit in ihrem Paper. Die sagen nämlich, das sind rassistische, sexistische Ideen. Und was wir hier sehen im Silicon Valley, das sei eine neue, eine radikalere Version der eugenischen Bewegung.
Das klingt fürchterlich. Und ich will aber zum Transhumanismus auch nochmal in die andere Richtung fragen, weil, wie gesagt, der ist für mich schon auch ein bisschen faszinierend. Es gibt ja auch so Do-it-yourself-Biohacker oder Cyborg-Künstlerinnen, die experimentieren, wie sie neue Sinne erlernen oder Behinderungen durch Technik irgendwie anders wahrnehmen oder benutzen können.
Das zelebrieren.
Und zelebrieren quasi, das in sich etwas einbauen auch. Und jetzt werden die jetzt nicht so mit eben diesen Milliardärs-Ideologen, sage ich jetzt mal, wie halt Elon Musk oder wie wir vorhin gehört haben, auch Jeff Bezos oder Bill Gates, so in einen Topf geworfen? Ist das fair?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein fairer Kritikpunkt an diesem Tess Greal Paper. Und diese Kritik, die teilt auch Kevin Baum. Er ist Philosoph und Informatiker und leitet das Center for European Research in Trusted Artificial Intelligence beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
Eine Gefahr, alle diese Ideologien und Theorien unter einem Akronym zu bündeln, besteht darin, dass man schnell verschiedene Strömungen, die sich innerhalb dieser einzelnen Ismen wiederfinden und die vielleicht gar nichts mit AGI zu tun haben oder die gar nicht problematische Aussagen machen, dass man die alle über einen Kamm schert und dann sagt, und das sind alles Eugeniker, die wollen alle die Menschheit abschaffen und bessere Menschen machen und alle, die nicht mitmachen wollen, die sollte man eigentlich loswerden. Und das wäre falsch.
Ja, und ein Beispiel dafür ist für ihn eben der Longtermismus, über den wir eben gesprochen haben, also bevor wir über Transhumanismus gesprochen haben. Der Longtermismus, der hat einen philosophischen Hintergrund und dabei geht es eben darum zu fragen, was ist denn eigentlich notwendig, was müssen wir machen, damit die Menschen in 10.000, 100.000 Jahren noch existieren. Das hat erstmal gar nichts mit AGI zu tun und wird eben diskutiert in Philosophieseminaren, sollte es auch. Und er stimmt auch nicht mit Torres und Gabriel überein, die sagen, dass diese ganzen Ideologien die Menschen im Silicon Valley motivieren, allgemeine künstliche Intelligenz zu fördern. Er sagt, es ist andersherum. Diese ganzen Ideologien und diese Philosophien, die eignet man sich eher an, weil es für viele Milliardäre nützlich ist.
Elon Musk möchte gerne den Mars besiedeln, um in die Geschichtsbücher geschrieben zu werden. Thiel möchte einfach, mehrfach gesagt worden von ihm als Ultralibertären, ja, staatlicher Regulierung entfliehen. Und dann ist eine, und jetzt kommen wir zum Longtermism, eine Sache, die diese Sachen einem bringen, dass man auf einmal eine Rechtfertigung für das bekommt, was man sowieso macht. Das muss dann nicht die motivierende Kraft sein, die dadurch entsteht, die Einsicht, dass es darum geht, die Menschheit zu retten, sondern man kann auf einmal begründen, warum man mit seinen Milliarden keine Steuern zahlen möchte, keinen Leuten helfen möchte, die verhungern oder trinken, sondern dass es ja um das größere Wohl geht.
Also wieder kurzfristige Probleme, jetzt hungernde Menschen oder der Zustand der Demokratie ist jetzt nicht ganz oben auf der Prioritätsliste. Und das kann man eben auch ganz gut erklären, wenn man vorgibt, die Langfristigkeit im Blick zu haben.
Auch auf die Gefahren, jetzt ein bisschen zynisch zu klingen, aber ich sehe vielleicht sogar als kleinen Lichtblick, das wird ja hauptsächlich in den USA diskutiert, weil es da eben auch diese Tech-Bro-Milliardäre gibt. Und bei uns eben nicht. Ist das sozusagen, vielleicht kann das ein Gegenpol sein, dass diese Ideen in der deutschen europäischen KI-Forschung noch unpopulär sind? Kann uns das so ein bisschen beruhigen?
Ja, ich persönlich finde nicht, weil diese ganzen Debatten, die haben wir ja hier. Wir reden auch über Superintelligenz, Neurochips, Weltraumpläne. Und ich denke, wir sollten das eben nicht alles als so Spielzeuge von großen Kindern interpretieren, die irgendwie zu viel Science Fiction gesehen haben und jetzt das Geld haben, sich irgendwie einen großen Traum zu erfüllen. Damit unterschätzen wir, dass hier Unternehmen und Institute ganz komplexe Vorstellungen von Gesellschaft fördern und voranbringen. Und erinnert ihr euch noch an diesen offenen Brief von, die mehrere Milliardäre unterschrieben haben, wo es darum ging, 6-monatiges Moratorium für KI zu fördern oder zu fordern? Den hat das Future of Life Institute veröffentlicht. Das sind ganz einflussreiche Longtermisten, die Geld von Elon Musk bekommen, die unter anderem beim Europäischen AI Act mitgeredet haben. Und das meinte ich eingangs mit der Spitze des Eisbergs, dass diese Debatten eigentlich schon bei uns sind. Und ich finde, wir sollten schon wissen, welche Netzwerke, welche Communities diese Gedanken, diese Ideologien fördern und vorantreiben.
Da haben wir sozusagen die beiden ForscherInnen einen wichtigen Beitrag geleistet und wir jetzt so einen kleinen Frage, für wie hilfreich oder sagen, also ist das schon der erste Schritt, weil man könnte ja fast so ein bisschen übertrieben sagen, jetzt hat man dem Gespenst die Maske vom Gesicht gezogen und jetzt hat man einen Namen für dieses Ding, was da anscheinend als sozusagen Motivator funktioniert. Glaubt ihr, das ist für eine zukünftige politische Diskussion und vielleicht auch gesellschaftliches Aufwachen und Hingucken hilfreich? Wäre das vielleicht?
Was genau, dass man dieses Akronym da geschaffen hat?
Dass wir das jetzt haben, dass wir jetzt einen Begriff dafür haben, was diese Milliardäre antreibt.
Also für mich ist Tescreel in dem Sinne kein Begriff, ehrlich gesagt, sondern ein kryptisches Teil oder Akronym, würde man richtig sagen. Nee, ich glaube, man muss das nochmal populärer runterbrechen. Also nicht als du es jetzt gemacht hast, Jenny, sondern in der Öffentlichkeit eben was anderes dafür finden, glaube ich, ein anderes Wort, an das man leichter andocken kann.
Das irgendwie eingängiger ist, ja. Aber bisher haben wir halt immer so Silicon Valley-Ideologie gesagt und ich finde, das verharmlost fast so ein bisschen. Und was Tescreel jetzt eben macht, ist zu sagen, schaut mal hier, 1, 2, 3, das sind die Ideologien dahinter, die haben Namen und die müssen wir ein bisschen besser kennen. Ist natürlich ein politischer Begriff. Ne? Also da identifizieren sich jetzt nicht alle mit und sagen, ha, ich bin so ein Tescreelist. Aber ich finde, um darüber sprechen zu können, hilft es schon ein bisschen weiter, auch wenn der Begriff kryptisch ist.
Und wenn ihr, liebe HörerInnen, ein besseren, eingängigeren und populäreren Begriff habt, schreibt uns an breitband@deutschlandfunkkultur.de. Der virale Moment der Woche war in meiner Social-Media-Timeline übrigens nicht eine wild gewordene Milliardärsidee, obwohl vielleicht dann doch irgendwie, egal. Sie war die Frage, sind wir schon bereit dafür? Und die Frage kam bei mir an durch Chris Welch, jemand, der fürs Magazin The Verge arbeitet. Und der hat nämlich den Magic Editor auf den neuen Google Pixel Phones ausprobiert. Und dieser Editor, der erlaubt es, also diese Software, per KI ganz einfach in bestehende Fotos neue Sachen einzufügen. Die Palette der Beispiele reichte von Kanonen, eine friedliche Landschaftsszenerie, Drogenbesteck auf dem Foto einer friedlichen Frau, die ganz normal auf dem Teppich sitzt, und einen blutigen Unfall auf eine eigentlich leere, friedliche Straße. Und diese Fotos sehen alle echt aus, aber es ist eben sehr einfach, sie herzustellen. Und die aufgeworfene Frage ist jetzt eben, sind wir als Gesellschaft bereit dafür, dass jeder und jede so einfach Fotos ändern kann? Ist es das Ende von Fotografie, um es mal reißerisch zu nennen. Aber vorher noch eine andere Frage, die ich euch, Vera und Jenny, erstmal stellen möchte. Ihr habt euch ja die Beispiele angeschaut und ich finde die eigentlich spannende Frage, sind es eigentlich noch Fotos? Also würdet ihr diese Bilder noch als Foto bezeichnen?
Also würde ich nicht, aber erst so nach 2-3 Mal nachdenken. Erst habe ich auch gedacht, jeder kann noch Photoshop und wenn man ein bisschen bessere Skills hat, kann man sowas schon bauen. Aber ja, wenn einfach das jeder und jede kann, die so ein Telefon hat, naja, ich glaube nein.
Okay, keine Fotos mehr. Vera, willst du noch Fotos?
Also wenn ich nichts darüber wüsste, würde ich sagen ja. Also weil die sehen ja so echt aus, dass ich sage, ja, das sind Fotos. Jetzt weiß ich, sie sind es nicht, aber eigentlich schon. Ja.
Das heißt, wir brauchen, liebe Hörer, vielleicht und HörerInnen, noch mal ein neues Wort heute. Es zieht sich so ein bisschen durch die Sendung. Ich möchte diese Frage jetzt aber weitergeben an Professor Steffen Siegel, der an der Folkwanger Universität der Künste zur Theorie und Geschichte der Fotografie forscht und lehrt, sich insbesondere auch mit transmedialer Fotografie befasst und jetzt gerade aber Gastprofessor in Washington ist. Hallo und guten Tag.
Hallo.
So, jetzt die Frage an Sie. Würden Sie zu diesen durch generative KI erstellte oder veränderte Bilder noch Foto sagen?
Nein, würde ich nicht. Und alles, was gerade eben gesagt wird, spielt unbedingt in dieses Problem mit hinein. Wir haben es eigentlich mit so Mischformen zu tun, die nur noch so tun, als seien sie Fotografien. Und der Begriff der Wahrheit, des Echten, was gerade fiel, denke ich, ist hier ganz entscheidend. Das ist der Schlüsselbegriff fast 200 Jahre lang schon, wenn es um den Blick auf diese Bilder geht. Und wir haben in der Tat jetzt den Punkt erreicht, an dem dieses Nachdenken ganz erheblich in Zweifel gezogen wird.
Man muss aber trotzdem nochmal fragen, also auch weil Sie sich ja mit der Geschichte der Fotografie beschäftigen, Bildbearbeitung gibt es ja fast schon so lange wie Fotografie selbst. Also mir jetzt als historisches Beispiel ist immer am präsentesten Stalin, der unliebsame Zeitgenossen aus Fotos rausretuschieren hat lassen. Hier passiert jetzt mit KI etwas Neues. Aber ist das, was jetzt hier gerade passiert, außergewöhnlicher als andere technische Fortschritte im Bereich Fotografie?
Also zunächst mal zur Geschichte, bevor ich dann auf die Frage nach der Gegenwart komme. Das stimmt. Fotografie war eigentlich immer schon Gegenstand von Bearbeitung. Und es gibt einen wunderbaren Katalog, der zu einer Ausstellung produziert wurde, die in New York zu sehen war. Der heißt Faking It, Manipulated Photography Before Photoshop. Und so 10 Jahre her, und natürlich hat das viel damit zu tun, dass seinerzeit diese Geschichte nochmal neu losging. Und da wird gezeigt, dass vieles von dem, was wir als Fotografie ansprechen, tatsächlich ein sehr, sehr stark verarbeitetes Produkt ist und wo wir uns schon fragen können, wo ist die Grenze zu dieser von mir gerade aufgerufenen Wahrheitsidee, wo ist das erreicht? Wenn wir jetzt auf unsere eigene Gegenwart schauen, würde ich sagen, dass strukturell Neue ist nicht, dass Bilder bearbeitet werden können. Das ist in der Tat eben fast 200 Jahre lang geübte Praxis mit Blick auf Fotografie. Das wirklich Neue ist, dass das jetzt sehr alltäglich wird, und zwar so sehr, dass wir gar nicht mehr selber das unbedingt machen müssen, sondern dass die sogenannte KI das für uns automatisiert erledigt. Ja, wir alle kennen das inzwischen auf dem Mobiltelefon. Eine Person im Bild, die uns nicht gefällt, draufgeklickt, weg ist sie. Und diese Form von ja, ganz normaler, normalisierter Form des Herumdokterns an Bildern, das ist tatsächlich etwas, was in dieser Form wahrscheinlich wir jetzt erst in unserer eigenen Gegenwart mit dieser Leichtigkeit beobachten können.
Und das heißt, es ändert sich jetzt, weil es jetzt jeder und jede kann?
Wenn wir ganz genau hinschauen, sind es ja so gar nicht mehr wir selber, die etwas an diesen Bildern machen, sondern wir lassen machen. Ja? Wir, und das scheint mir das eigentlich Interessante zu sein, dieser Automatismus. Oder man kann noch einen Schritt zurücktreten, denn wenn wir jetzt sagen, okay, Person im Bild, die soll rausgeworfen werden, so in einer Manier, wie Sie das gerade von Stalin vor vielen Jahrzehnten berichtet haben, das ist das eine, dass wir wichtigere und vielleicht auch besorgniserregendere ist, dass KI inzwischen in die Bildproduktion eingewandert ist. Also schon der Apparat selbst ganz viele Entscheidungen trifft, die wir selber weder beeinflussen können, noch überhaupt beobachten können. Das hat viel damit zu tun, wie zum Beispiel Farben generiert werden oder überhaupt, wie Bilder normalisiert, stabilisiert werden. Ja? Wir sind, das kann man ausprobieren inzwischen an vielen Mobiltelefonen, wir sind gar nicht mehr in der Lage, schlechte Bilder zu machen. Der Apparat arbeitet für uns immer ungefragt mit.
Jetzt könnte man natürlich da noch sagen, okay, das ist der Unterschied zwischen Retusche und bei dem Beispiel, was wir am Anfang gesagt haben mit dem Magic Editor, da ist es immer noch sozusagen eine Willensbekundung, die Technologie dann Gestalt verleiht und dann das erste Automatismus. Ich will aber das jetzt vielleicht gar nicht vertiefern, sondern eher auf die Auswirkungen gehen. Und die, Sie haben ja gerade gesagt, die Frage ist immer eine, also Foto steht für, das ist eine Abbildung von Wahrheit. Und es gibt ja, sehe ich zumindest, so zwei Hauptgebiete, wo sich dann diese Diskussion, was ändert, das entspinnen kann. Das eine ist Bild als Medium der Berichterstattung, dazu vielleicht gleich später mehr. Und das andere ist private Fotos. Ne? Also wir alle sind ja gewöhnt, wir knipsen, um Erinnerungen zu haben. Wird sich, glauben Sie, die Art und Weise verändern, wie wir uns erinnern? Nicht, wie wir Fotos machen, wie wir uns erinnern, indem wir das Urlaubsfoto zum Beispiel schöner machen, als es ist. Also ist das, vielleicht schon eher eine moralische Frage, eine schlechtere Erinnerung, wenn ich mir ein geschöntes Foto aufbewahre?
Naja, wir müssten hinterher natürlich dann Kriterien dafür haben, was gefälscht ist, was verändert ist, was beeinflusst ist und was nicht. Das werden wir kaum nachträglich feststellen können. Ganz bestimmt ist es so, dass sich unsere Form des Erinnerns verändern werden. Aber wir werden das unbemerkt zur Kenntnis nehmen, ohne da wirklich rückblickend sagen zu können, es war anders. Interessant ist ja tatsächlich, dass diese sehr alte Gleichung, die ist wirklich sehr alt, die ist so alt wie die Fotografie selbst, zwischen dieser Form von Bildproduktion und einem bestimmten Anspruch auf Wahrheit, dass die noch einmal, sagen wir mal, unter Druck gerät. Das passiert regelmäßig in der Geschichte der Fotografie und jetzt passiert es in einer Form, die ja, wo andere Technologien in diese Bilder Einzug halten. Andere Technologien heißt ja vor allem eben KI. Und das sind dann keine Aufnahmen mehr im klassischen Sinne. Es gibt einen Apparat, der sich zu einer Wirklichkeit verhält, sondern das sind eigentlich Bildproduktionen, die als eine Art Entwurf daherkommen. Und bestenfalls noch gestützt sind auf ein großes Archiv von vorangehenden Bildern, die in diese dann neuen einfließen. Also wir haben es hier eigentlich mit so einer Art von Hybrid, von so einer Art Mischform zu tun. Teile des Bildes mögen dann noch so eine Art von Realitätsanspruch verkörpern, andere Teile sind Fiktion.
Also ich nehme Ihre Antwort auch, dass Sie sagen, also auch bei Erinnerungen spielt es eine Rolle, ob da Wahrheit dargestellt wird oder nicht. Ich würde zu der anderen Säule kommen, Fotos als Beweis von Wirklichkeit im Sinne von, das, was auf dem Bild abgebildet ist, ist passiert. Wird das dann in Zukunft einfach keine Rolle mehr spielen? Also ich meine jetzt im journalistischen oder vielleicht sogar im strafrechtlichen Ermittlungssinne?
Ich glaube, hier ist der eigentlich wesentliche Punkt der aktuellen Debatte berührt. Denn ganz ehrlich gesagt, ob unsere Urlaubsbilder jetzt den schöneren Himmel haben oder nicht, es ist vielleicht nicht so weltbewegend am Ende. Aber wenn es um politisches Handeln geht oder um strafrechtliche Verfolgung, Ermittlung, dann ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt berührt. Wir hatten das jetzt ja gerade vor wenigen Tagen gesehen, als eine der Wahlkampfauftritte von Kamala Harris in Zweifel gezogen wurde, ob die Menge, die sie da versammelt hat, wirklich so groß war, wie sie auf den Bildern erschien oder ob da nicht KI mitgearbeitet hat. Und da sieht man, dass es mit Händen zu greifen, dass es zu einem politischen Argument wird. Einerlei, ob jetzt Harris wirklich so viele Leute versammelt hat oder nicht, ist zunächst einmal der Wahrheitsgehalt solcher Bilder massiv in Frage gestellt.
Jetzt sind ja technologische Ängste oder Ängste bei technologischen Entwicklungen am Anfang immer sehr groß und manchmal stellt sich raus, Mensch, wir als Menschen und Gesellschaft sind doch resilienter, als man das so glaubt. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass dann solche Bilder einfach etwas anderes, also eine andere Rolle in der Gesellschaft haben als früher eben Fotos, dass man einfach sozusagen Bild als illustratives Element versteht? Sehen Sie da auch Entwicklung?
Unbedingt. Ich bin ehrlich gesagt sogar eher optimistisch, denn vieles von dem, was wir jetzt gerade im aktuellen Diskurs um die KI beobachten, was wir da so hören können, das sind eigentlich nichts weiter als Wiederaufnahmen einer Diskussion, die so in den 1840er, 50er, 60er Jahren um die Fotografie geführt wurden. Manchmal ist das sogar wortgleich so. Und es ist ein sehr alter Merkspruch der Medientheorie, dass neue Medien die alten nicht verdrängen, sondern dass sie sie eigentlich nur ergänzen. Und ich denke, es wird so etwas wie, wir sind gerade in einer Phase der Faszination und vielleicht auch des Herumprobierens, des Ausprobierens, das ist sicherlich auch nicht immer ungefährlich, aber es wird der Augenblick kommen, wo wir dann sehr genau unterscheiden, einerseits zwischen einer fotografischen, andererseits zwischen einer KI-Bildproduktion. Dass wir die dann aber nicht immer unbedingt mit unseren eigenen Augen auseinanderhalten können, da scheint mir das eigentliche Problem zu liegen und wir können im Moment nur spekulieren oder darüber nachdenken, wie wir mit dieser Differenz dann umgehen werden.
Es ist also gerade aufregend und wir müssen genau hinschauen, aber man muss nicht alle Hoffnung fahren lassen. Das war Professor Steffen Siegel von der Folkwang-Universität der Künste. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und dann würde ich natürlich von euch, Vera und Jenny, gerne noch wissen, über den Journalismus und KI, das werden wir sicherlich sozusagen, da werden wir sich noch sehr ausführlich drüber reden, aber so Urlaubsfotos recherchieren und dann einfach als die Erinnerung abspeichern und das echt in Anführungszeichen gar nicht mehr dabei haben. Werdet ihr da dabei?
Wollen wir das wirklich, dass wir irgendwann in so einer Barbie-Welt leben, wo wir nur noch diese Bilder kennen, wenn wir die alle aus unserem Urlaub uns hin und her schicken und dann gucken wir die Zeitung und da ist alles total langweilig?
Ich hatte tatsächlich ein ganz entsetzliches Erlebnis gestern, weil ich habe nach alten Bildern gesucht, die noch vor dem Smartphone entstanden sind. Und dann habe ich festgestellt, weil Herr Siege sagte, wir können keine schlechten Fotos mehr machen, da habe ich festgestellt, wie schrecklich diese Bilder aussehen und dachte, was ist da los? Ich habe das komplett anders in Erinnerung. Und dann fiel mir ein A, mit dem Smartphone schon, da geht's ja los, können wir immer so lange fotografieren, bis wir ein schönes Bild haben. Und die sind ja auch die Bilder, die wir dann aufheben. Also es ist eine Debatte, die man wirklich mal führen muss, weil ich war wirklich richtig erschrocken.
Ja. Okay, interessant. Also wir werden mal schauen, wie unsere Urlaubsbilder in einem Jahr vielleicht aussehen. Dann treffen wir uns hier und vergleichen die mal miteinander.
Sehr gerne.
Vielen Dank, ihr beiden, Vera Linz und Jenny Gensmer, dass ihr heute da wart und eure Erkenntnisse und Recherchen mit uns geteilt habt. Ich bedanke mich auch bei Jochen Dreier, der als Redakteur vorbereitet, betreut und organisiert hat, und unserer Tontechnikerin Conny Preissel, der wir zu verdanken haben, dass wir so gut klingen, wie wir klingen. Und ich bedanke mich bei euch, liebe HörerInnen, dass ihr dabei wart. Zum Beispiel ganz konkret dieses Mal bei Daniel, der uns nach der letzten Sendung geschrieben hat. Wir haben da nämlich über Cozy Games, also entspannte Spiele, gesprochen. Gerne in die Sendung nochmal reinhören. Und Daniel hat uns seine entspannten Spielemomente geschickt, die auch ein schöner Anstoß waren, dass wir vielleicht hier nochmal anders über das Thema nachdenken. Und falls Sie auch etwas, einen Dank oder einen Gedanken in unsere Inbox schicken wollen, breitband@deutschlandfunkkultur.de ist die E-Mail-Adresse dazu. Wir freuen uns auch über Weiterempfehlungen und Rezensionen auf allen sozialen Medien oder der Podcast-Plattform eurer Wahl, am besten genau die, auf der ihr uns gerade hört. Das soll es für diese Woche aber wirklich gewesen sein. Die nächste Folge nächste Woche, dann wieder Breitband. Jetzt ist aber erstmal Schluss. Mein Name ist Markus Richter und wir sagen Tschüss.